Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes wird uns zu Beginn der Sendung beschäftigen. Wir klären, welche positiven Auswirkungen die Novelle auf den Betrieb bestehender Windkraftanlagen hat. Wir blicken auf das Jahr der Wetterextreme in den USA, gezeichnet von Bränden, Hurricanes und Dürren. Wir klären, wie Sie noch von der gesenkten Mehrwertsteuer profitieren können und haben ein paar Tipps am Ende der Sendung für einen langanhaltenden grünen Weihnachtsbaum. In seiner letzten Sitzung dieses Jahr will der Bundesrat heute unter anderem über die Reform des Erneuerbaren Energiegesetzes abstimmen, die der Bundestag gestern erst nach langem Ringen beschlossen hat. Mit der EEG-Novelle soll der Anteil regenerativer Energiequellen am Strommix deutlich erhöht werden. Die bisherige Zielmarke bis 2030 sieht vor, dass der Ökostromanteil auf 65% steigen soll. Die EEG-Novelle beinhaltet auch eine Übergangsregelung für Windkraftanlagen, die nach 20 Jahren das Recht auf eine Festvergütung verlieren. So können viele Windräder womöglich noch länger betrieben werden und müssen nicht verschrottet werden. Das ist mit Blick auf die komplizierte Entsorgung alter Anlagen auch sehr hilfreich. Aus Schleswig-Holstein berichtet Johannes Kulms.
Jan Lorenzen steht auf einem Feldweg nahe der deutsch-dänischen Grenze. Vor ihm erstreckt sich eine saftig grüne Wiese. Dass sich dort noch vor knapp 3 Jahren ein Windrad drehte, ist heute nur noch schwer vorstellbar.
Und da drauf stand die Windmühle. Also sie hatten ein oberirdisches Fundament und das hat man dann damals angeschüttet mit Erde. Sah aus wie so eine Warf und da drauf stand die Windenergieanlage.
Insgesamt 9 Anlagen seien hier in den letzten Jahren im Windpark Schaffelunfeld gegen modernere ausgetauscht worden, sagt Lorenzen, der Bürgerwindparkprojekte in ganz Deutschland plant.
Dann kommt ein Großkran, der sich positioniert und der baut die Anlage dann Stück für Stück auseinander. Zunächst wird der Rotor, also die Rotorblätter werden abgebaut, dann wird die Gondel, das Maschinenhaus oben abgenommen und dann wird der Turm, der meistens aus 3 Segmenten besteht, zurückgebaut und irgendwann haben sie unten nur noch das Fundament.
6 der ausgemusterten Anlagen gingen an anderer Stelle in den Weiterbetrieb. Doch für 3 der alten Windräder fand sich auf dem Markt kein Käufer. Sie wurden durch ein Recyclingunternehmen entsorgt.
Das sind große Maschinen, die dann anfangen, diesen Turm auseinanderzuschneiden in kleinere Stahlsektionen, um das dann in handelsübliche Container zu packen, damit das über die Straße abtransportiert werden kann.
Tausenden Windkraftanlagen in Deutschland dürfte es in den nächsten Jahren ähnlich gehen. Die Türme bestehen meist aus Stahl oder Stahlbeton. Hier sei eine Weiterverwertung recht einfach, sagt Thorsten Faber, Professor für Windenergietechnik und Leiter des Flensburger Wind Energy Technology Institutes. Problematischer seien die Rotorblätter. Denn bei diesen sei früher vor allem auf GFK gesetzt worden, also glasfaserverstärkten Kunststoff. Doch ein Recycling von GFK sei nur schwer umsetzbar, sagt Faber.
Zumindest ein Recycling, wie man sich ein Recycling wirklich über die gesamte Lebenszeit vorstellt, nämlich dass man hinterher daraus wieder Rotorblätter macht, das ist fast unmöglich.
Dabei gäbe es in Deutschland inzwischen auch Unternehmen, die sich auf die Entsorgung von GFK spezialisiert haben.
Aber wie gesagt, es ist kein komplettes Recycling, sondern es ist mehr eine Entsorgung oder wenn man so will, ein Zwischenlagern. Also ein Umwandeln des Rotorblattes in einen Zusatzstoff, den man zum Beispiel in Straßenbelege, dem Beton zuführen kann.
Mit dem Größerwerden der Anlagen änderte sich auch das Material der Rotorblätter. Statt GFK wird immer häufiger auf Carbonfasern gesetzt, um die Flügel stabil zu halten.
Man jetzt versucht zum Beispiel bei den Carbonfasern, die kann man durch Pyrolyse zum Beispiel wieder für neue Windenergieanlagen und für neue Rotorblätter nutzen, aber das ist sehr kostenintensiv und zurzeit nutzt man eher neue Fasern als recycelte Fasern.
Sagt Martin Westbomke, Vorsitzender von RDR Wind, das sich als Industrievereinigung für Repowering, Demontage und Recycling von Windenergieanlagen einsetzt. Technisch ist inzwischen vieles möglich beim Rückbau von Windkraftanlagen. Die Frage ist allerdings, ob es auch wirtschaftlich für die Unternehmen attraktiv ist. Der Verkauf von alten Anlagen für den Weiterbetrieb ins Ausland wird immer schwieriger.
Was wir mehr sehen, ist die Nutzung von Einzelkomponenten. Da gibt es innovative Unternehmen, die darauf spezialisiert haben, Einzelkomponenten aus der Windenergieanlage herauszulösen und wieder zu verkaufen als Ersatzteile.
Es sei sinnvoll, Anlagen möglichst lange weiter zu betreiben. Doch das Ziel, Rotorblätter eines Tages 1:1 zu recyceln, sei wenig realistisch, sagt Westbomke. Schließlich habe jeder Anlagenstandort seine ganz speziellen Eigenschaften. In Flensburg sollten Thorsten Fabers Studierende letztes Jahr eine Windkraftanlage entwerfen, die von der Bevölkerung akzeptiert wird. Also ein Windrad, das möglichst leise und optisch unauffällig ist und das zusätzlich eine niedrige CO2-Bilanz aufweist. Hierfür sei das Material von Rotorblättern, Turm und dem Fundament entscheidend, sagt Faber. Seine Studierenden entschieden sich am Ende für einen nachwachsenden Rohstoff. Holz.
Das heißt, sowohl die Rotorblätter als auch der Turm und auch das Fundament sind aus Holz entwickelt worden, aus einem sogenannten Schichtholz. Dadurch hat man natürlich immer noch einen Kleber dazwischen, wo man dann ähnliche Probleme hat wie beim GFK. Man hat längst nicht diese Mengen, die man recyceln muss.
Auch die Rotorblätter der ersten Windkraftanlagen seien früher aus Holz gebaut worden. Doch als die Flügel immer stärker wuchsen, wurde das Holz zu schwer. Thorsten Faber geht davon aus, dass es nun eine Renaissance des nachwachsenden Rohstoffes in der Branche geben wird. Das wäre dann eine doppelte Rückkehr zu den Wurzeln.
Johannes Kulms aus Schleswig-Holstein. Auch für Umwelt- und Klimaschutz war die Amtszeit von US-Präsident Donald Trump eine Zeit voller Rückschläge und Katastrophen. Und während Trump das Pariser Klimaabkommen kündigte und wissenschaftliche Fakten ignorierte, wurde sein Land von so vielen Extremwetterereignissen heimgesucht wie nie zuvor. An der Westküste der USA wüteten die schlimmsten Brände seit Beginn der Wetteraufzeichnung und an der Ostküste zerstörten Hurricanes ganze Landstriche. Grund dafür ist nach Meinung vieler Klimaexperten die Erderwärmung. Katharina Wilhelm berichtet.
Wir fühlen hier sehr stark, dass die Hitze noch heißer, die Trockenheit noch trockener wird. Wir erleben den heißesten August in der Geschichte Kaliforniens. Wir haben bereits 136 Millionen Bäume durch die Dürre verloren. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom schildert US-Präsident Donald Trump die dramatische Situation Kaliforniens. Das war Mitte September 2020. Und schon da war klar, die Hitze und Trockenheit an der Westküste haben zu den schlimmsten Bränden geführt seit der Wetteraufzeichnung. Mehr als 16.000 Quadratkilometer Fläche wurden 2020 vernichtet. Das entspricht etwa 4% der Gesamtfläche Kaliforniens. Auslöser für die Feuer waren zum Teil Blitze, aber auch Menschen, die unachtsam mit Feuer umgingen. Dass diese Feuer dann so schnell, so heftig wurden, daran seien Trockenheit und Hitze schuld. Und in einem größeren Zusammenhang auch die Erderwärmung. Das meinen Klimaforscher wie zum Beispiel Eric Bolt vom Nationalen Wetterdienst in Los Angeles.
Climate change is something that you can't really measure immediately.
Der Klimawandel lässt sich nicht unbedingt messen. Man kann nicht sagen, dass bestimmte Feuer oder die Hitzewelle durch Klimawandel bedingt sind. Aber wenn du dir die Daten anschaust, das Gesamtbild von dem, was diesen Sommer, was in den vergangenen zwei Jahrzehnten oder was in diesem Jahrhundert passiert ist, dann sehen wir, dass die Zahlen hochgehen. Die globale Erwärmung scheint zu den Hitzewellen beizutragen. Genau das hat uns die Klimaforschung immer wieder gesagt. Die Modelle zeigen, dass das Klima heißer wird. Wir werden längere Hitzewellen und mehr starke Dürren haben. Das, was ich gerade beschrieben habe, ist ja genau das, was wir erleben. Wir leben also schon in diesem veränderten Klima, wo es schwer ist, die Veränderung direkt zu messen. Dennoch sehen wir jeden Tag die Ergebnisse.
Die Bilder in diesem Jahr waren apokalyptisch. Der Himmel über Kalifornien und Oregon verfärbte sich orange-rot. Tagelang hingen schwere, giftige Rauchschwaden von den Bränden über der Westküste. Doch nicht nur im Westen der USA, auch an der Ostküste erlebten die Menschen extreme Wetterereignisse. Stürme, Hurricanes, Tornados.
This morning, coastal communities waking up to devastation yet again.
We've got a 2-foot swell in here.
30 Stürme an der US-Atlantikküste gab es 2020. Ein Rekord. Begünstigt wurden die heftigen Winde durch ein Wetterphänomen, das sich La Niña nennt. Ein Wettermuster, das durch das Zusammenspiel von Ozean und Atmosphäre im Pazifik verursacht wird. In diesem Jahr sei das Meer besonders warm gewesen, was die negativen Effekte verstärken würde, erklärt Michael Mann, Atmosphärenwissenschaftler an der Pennsylvania State University, im Nachrichtensender NPR.
The warmer.
Je wärmer diese Ozeane sind, desto mehr Energie gibt es, um diese Stürme zu der Art von Monster-Hurricane zu verstärken, von denen wir immer mehr sehen. Den Zusammenhang zwischen Erderwärmung, Klimawandel und Extremwetterereignissen betonen viele Wissenschaftler. US-Präsident Donald Trump hingegen zweifelt daran. Beim Besuch in Kalifornien anlässlich der heftigen Waldbrände tröstete er mit den Worten: Es wird kühler werden, Sie werden sehen.
It'll start getting cooler. You just watch.
I wish science agreed with you.
Ich hoffe, die Wissenschaft stimmt Ihnen zu, sagte ein Politiker darauf. Ich glaube nicht, dass das die Wissenschaft wirklich weiß, war die knappe Antwort Trumps darauf.
Hey, well, I don't think science knows, actually.
Im US-Bundesstaat Kalifornien, wo der Kampf gegen die Erderwärmung sehr ernst genommen wird, hofft man, dass sich mit dem Wechsel an der US-Spitze etwas ändern wird. Joe Biden, der künftige Präsident, hatte versprochen, schnellstmöglich in das Pariser Klimaschutzabkommen wieder einzusteigen.
Im südafrikanischen Mosambik ist es immer noch schwer, Elfenbeinjäger an ihren blutigen Feldzügen zu hindern. Besonders von Wilderei betroffen war immer der Limpopo-Nationalpark an der Grenze zu Südafrika. Hunderte Menschen kamen bei Schießereien mit den Wildhütern inzwischen ums Leben. Dort gehen Regierung und Wildschützer aber jetzt neue Wege, um zwischen der dörflichen Bevölkerung, den Behörden und den Naturschützern zu vermitteln. Stefan Ehlert berichtet.
Weg mit der Wilderei, singt der junge Mann. Sein Künstlername ist Naza und er ist der Höhepunkt einer sehr ungewöhnlichen Schau mitten im mosambikanischen Busch. Zu Füßen des Sängers sitzen etwa 60 Frauen, auch ein paar Männer sind da. Im Hintergrund dröhnt der Generator, denn hier in der Ortschaft Kaptien südlich des Limpopo-Nationalparks gibt es keinen Strom. Hierher, 8 Stunden Holperfahrt von Maputo entfernt, führt keine Straße, nur Pfade durch Buschland. Dass Prominenz von Radio Mosambik hier aufschlägt, dazu hochrangige Behördenvertreter aus der Hauptstadt, das gab's noch nie. Die Moderatorin Enya Bila setzt alle ihre Energie und ihren Charme ein, denn die Themen sind ernst, um die es geht. Sie erinnert alle an die Corona-Gefahr und dass es wichtig ist, den Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. Dann geht es los mit einem Theaterstück über die tödlichen Gefahren der Nashornwilderei. Es wird geschossen, es wird gestorben, es wird geweint. Auch die anschließende Debatte wird aufgezeichnet fürs Radio, damit auch andere hören können, wie die Menschen in Kaptien zum Schutz von Elefanten und Nashörnern stehen. KETA heißt das Programm zur Aufklärung über die Risiken der Wilderei. Dahinter stehen die staatliche Naturschutzbehörde, der World Wildlife Fund, WWF und verschiedene Medienhäuser. KETA bedeutet so viel wie entscheide dich, willst du auf der illegalen Jagd sterben oder vom Reichtum der Natur profitieren? Und was bringt uns das, fragt Ortsvorsteher Wilson Sibui. Man habe seinem Dorf und den 430 Bürgerinnen und Bürgern Geld versprochen. 20% der Erlöse aus dem Safari-Tourismus, doch davon sei nie etwas angekommen. Ideen gäbe es genug, was die Gemeinde mit dem Geld machen könnte, sagt die 65-jährige Fatima Mario. Uns fehlt Wasser, der Brunnen dort führt nur einen halben Tag lang Wasser. Ab 15 Uhr ist er trocken. Es sind aber sehr viele Familien darauf angewiesen. Mit der Landwirtschaft kommen die Menschen in dieser trockenen Region kaum über die Runden. Die Wilderei war hier immer mehr als nur ein zusätzliches Standbein. Doch das sei vorbei, behauptet Fatima Mario. Heute kämen die Wilderer von außerhalb. Wir sind aufgeklärt. Wir wurden darüber informiert, dass die Wilderei verboten ist. Selbst wenn ein Tier hier im Dorf auftaucht, können wir es nicht schießen. Klare Worte, doch der Vertreter des World Wildlife Fund, Marcelino Foloma, sieht die Lage anders. Das ist hier eine der kritischen Gegenden. Hier wird viel gewildert, vor allem Elefanten und Nashörner. Hier sind es vor allem die Nashörner. Dabei sind Nashörner in Mosambik längst ausgerottet. Wenn sich mal eines aus Südafrika über die Grenze in den Limpopo-Park verirrt, dann überlebt es kaum 48 Stunden, sagen die Wildschützer. Das Horn des Nashorns bringe so viel Geld, dass die Täter nahezu jedes Risiko eingingen, das Tier zu erlegen. Es handelt sich um organisierte Kriminalität. Die ist nicht ohne weiteres sichtbar. Sie müssen die Leute bei der Tat erwischen, die Kriminellen festnehmen. Doch ohne die Unterstützung der dörflichen Bevölkerung, sagt Foloma, sei das Abschlachten gefährdeter Tiere nicht zu stoppen. Ganz überzeugt wirken die Dörfler nicht vom Buschfunk gegen Wilderei. Ihre Begrüßung war spröde, ihr Beifall ist verhalten, ihre Skepsis spürbar. Es herrscht eine gewisse Spannung zwischen dem Dorf und seinen Gästen. Das hat auch Antonio Miguel da Pessoa gespürt. Er ist Moderator bei Radio Mosambik und Erfinder des Buschfunks gegen Wilderei. Wenn die Wilderei eingedämmt wird, stehen die Leute ohne Einkommen da. Das hier ist ein Krieg um möglichst hohe Gewinnspannen. Die Leute sind arm. Und wenn sie sich entscheiden müssen, ob sie an der Armut sterben oder beim Wildern umkommen, dann entscheiden sie sich für die Wilderei. Das ist eine logische Überlebensstrategie. Am Ende, sagt der Pessoa, sei es eine ökonomische Frage, ob sich sein Radiopublikum künftig an Recht und Gesetz halten werde oder nicht.
Stefan Ehlert berichtete für uns aus Mosambik. Um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie etwas abzufedern und die Konsumenten bei Kauflaune zu halten, wurde die Umsatzsteuer, von vielen nur Mehrwertsteuer genannt, von 19% auf 16% gesenkt. Grundnahrungsmittel haben einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz von aktuell nur 5%. In 2 Wochen ist es jedoch vorbei mit der Steuersenkung. Ich bin jetzt verbunden mit meiner Kollegin Sandra Pfister aus der Wirtschaftsredaktion. Frau Pfister, lohnt es sich also gerade jetzt noch, teure Produkte zu bestellen und den Handwerker zwischen den Jahren zu beschäftigen, so er denn Zeit hat?
Ja, es kommt wirklich darauf an, um was es geht. Wenn man sicher ist, dass in diesem Jahr noch geliefert werden kann, dann kann sich das lohnen, jetzt noch was zu bestellen. Aber wenn es um irgendwas mit längerer Lieferzeit geht, dann ist das gar nicht so einfach. Jetzt zum Beispiel ein E-Auto, die sind ja gerade sehr begehrt. Wenn ich das jetzt bestelle, dann wird das nicht mit großer Wahrscheinlichkeit oder dann wird das mit großer Wahrscheinlichkeit erst in ein paar Monaten geliefert. Und da zählt dann nicht, wann der Vertrag abgeschlossen wurde, sondern wann das Auto geliefert wird, ab wann die Ware bei dem Händler bereitgestellt wird, sagt der Steuerberater Sebastian Haas aus Bergisch Gladbach.
Erfolgt diese erst in 2021, muss die Lieferung mit 19% berechnet werden. Hierbei ist es auch nicht von Bedeutung, ob vorher eine Anzahlung geleistet wurde, die damals nur mit 16% besteuert wurde. Dadurch, dass die Lieferung erst in 2021 erfolgt, wird auch diese Anzahlung nachträglich auf 19% nachberechnet.
Also bedeutet, wenn das, was ich jetzt kaufe, erst im nächsten Jahr geliefert wird, dann bringt mir die Mehrwertsteuerreduzierung gar nichts.
Das gilt jetzt für die Lieferungen. Wie verhält es sich bei den Dienstleistungen? Heißt das, ich kann den Handwerker nur engagieren, wenn er mir garantiert, dass er in diesem Jahr auch noch fertig wird?
Ja, also wenn er sagt, er repariert die Heizung schnell oder wenn er garantiert, dass er am 31.12. mit dem Tapezieren auch wirklich fertig ist. Wenn er allerdings ein Ersatzteil bestellen muss und wenn er deswegen erst am 2. Januar fertig wird, dann haben sie Pech gehabt. Oder wenn er eben länger braucht, dann gilt im Januar wieder die höhere Mehrwertsteuer. Das Problem dürfte hier allerdings eher sein, Sie haben es schon angedeutet, dass man über die Feiertage wahrscheinlich Schwierigkeiten hat, überhaupt einen Handwerker zu bekommen.
Wir hören ja auch von Handwerkern, die sagen, ihre Kunden wollen, dass sie ihre Rechnung unbedingt noch auf dieses Jahr ausstellen. Ist das rechtens?
Ja, das habe ich auch schon öfters gehört, aber was zählt, ist nicht, auf wann die Rechnung datiert ist. Der Steuerberater Sebastian Haas hat mir dazu vor der Sendung gesagt.
Der Zeitpunkt der Rechnungsstellung ist nicht relevant. Hat ein Handwerker also im Dezember 2020 seine Arbeit abgeschlossen, wird die Rechnung auch im Januar oder im Februar noch mit 16% geschrieben. Man hat dadurch also keinen Nachteil.
Also die Rechnung kann tatsächlich auch ein halbes Jahr später kommen, sagt Sebastian Haas. Wenn es nicht nur um eine Heizung geht, sondern um ein ganzes Haus, es kommt ja vor, da können die 3% weniger auf Handwerkerleistungen natürlich wirklich ins Gewicht fallen. Und da gibt es dann noch eine Besonderheit. Bei einem Haus kann nämlich die Rechnung eigentlich erst gestellt werden, wenn die Endabnahme gemacht ist. Wenn das noch im Dezember ist, worauf jetzt vielleicht einige auch drängen werden, dann sind nur 16% Mehrwertsteuer fällig. Wenn aber die Wohnung oder die Garage partout nicht ganz fertig wird, kann man auch Verträge über Teilleistungen abschließen. Also es ist zum Beispiel alles fertig bis aufs Dach. Wenn man das dann separat so vereinbart hat, dann kann man das Gebäude bis aufs Dach schon mal zu einem Prozentsatz von 16% Umsatzsteuer abrechnen. Und da kann man also wirklich viel Geld sparen. Aber das gilt auch nur, wenn diese Teilleistung wirklich eindeutig abgrenzbar ist. Und man muss beachten, dann beginnt natürlich die Gewährleistung auch ein bisschen früher.
Nun steht ja Weihnachten vor der Tür. Nach Weihnachten beginnt eigentlich traditionell das Umtauschen der Weihnachtsgeschenke. Das wird dieses Jahr schwieriger im Lockdown. Was ist, wenn ich diese Weihnachtsgeschenke erst im Januar umtausche?
Dann zahle ich tatsächlich 3% drauf. Also wenn mir mein Geschenk nicht gefällt oder ich irgendeine Retoure lange liegen lasse, bei der ich was umtauschen will, dann gilt dann auch wieder die hohe Mehrwertsteuer. Das heißt, die Ersparnis ist wieder futsch.
Ein Aspekt ist ja auch noch ganz interessant, nämlich die Stromrechnung.
Ja, wer es schafft, den Stromverbrauch für dieses Jahr noch in diesen letzten beiden Wochen des Jahres ablesen zu lassen, der muss auf den ganzen Stromverbrauch fürs ganze Jahr 2020 nur 16% Mehrwertsteuer abführen. Wer es im Januar ablesen lässt, weil so schnell keiner kommt, der muss dann darauf auf den ganzen Stromverbrauch dieses Jahres 19% Mehrwertsteuer bezahlen. Also es hängt tatsächlich nur davon ab, wann abgelesen wird, 2020 oder 2021. Vielleicht kann man ja auch mit seinem Energieversorger sprechen, ob es denen reicht, dass man ein Foto des Zählerstandes schickt noch im Dezember, damit man vielleicht nicht die hohe Mehrwertsteuer bezahlen muss. Wäre ein Versuch wert.
Vielen Dank für diese Tipps und Hinweise. Sandra Pfister war das, meine Kollegin aus der Wirtschaftsredaktion.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Nordmann-Tannen, Blaufichten. In diesem Jahr hat der Weihnachtsbaum vielleicht eine noch größere Bedeutung als sonst. Zumindest ist er nicht ansteckend. Pflege braucht er aber trotzdem. Welche schildert uns Angelika Gördes-Gießen?
Wenn der Weihnachtsbaum schon an den Feiertagen anfängt zu nadeln, ist der Ärger groß. Damit das nicht passiert, empfiehlt Eberhard Hennecke, Weihnachtsbaumerzeuger und Experte vom Gartenbauverband NRW.
Ja, wichtig wäre, wenn ich den Baum ansehe, kann ich an den Stammfuß schauen. Wenn er hell ist in der Farbe, dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass er frisch ist.
Schon beim Kauf sollte man auf die richtige Baumart achten, denn eine einfache Fichte, der gute alte Tannenbaum aus dem Märchenbuch, nadelt schneller als die Nordmann-Tanne. Ein dichtes grünes Nadelkleid ist ein Zeichen für Frische.
Wenn ich den Baum ausgepackt sehe, ob er noch richtig dunkelgrün sich darstellt, wenn er etwas blass ist, zeichnet das auch schon so, als wenn er etwas älter wäre.
Die beste Verpackung für den Transport und die Lagerung, so Fachberaterin Katharina Siemann, ist in einem Netz.
Das ist ein elektrisches Netzgerät. Das hilft uns ein bisschen, auch die etwas dickeren Bäume einfach einzunetzen. Weil wenn man hier tatsächlich so 4-5 Wochen im Jahr steht und jeden Tag die Bäume einnetzt, dann ist das ein gutes Hilfsmittel.
Zu Hause sollte der Baum möglichst draußen stehen, bis er seinen großen Auftritt hat, so die Erfahrungen von Eberhard Hennecke. Ein kühles Treppenhaus tut es auch.
Sie können ihn ruhig im Netz lassen, so wie Sie ihn von dem Weihnachtsbaumstand mitnehmen und dann in einen Eimer Wasser stellen.
Eine gute Wasserversorgung beugt vorzeitigem Nadelverlust vor, denn zwischen Wurzeln und Nadeln besteht im Stamm ein Druckunterschied. Der bewirkt den Sog, der das Wasser in den Leitungsbahnen aufsteigen lässt. Fehlt das Wasser, vertrocknen die Nadeln. Deshalb sollte auch im Christbaumständer Wasser sein, rät Christoph Pühning jedem Kunden, der auf seinem Hof im Kreis Warendorf einen Tannenbaum kauft.
Wenn Sie frischen Baum haben, zum Beispiel ein 2 Meter großer Baum, nimmt in den ersten Tagen sicherlich noch 1 Liter Wasser pro Tag auf.
Regelmäßig Wasser nachfüllen sorgt also für Frische. Im Zimmer sollte man genau hinschauen, wo der Baum steht. Am besten nicht neben dem offenen Kamin. Da trocknet der Baum schnell aus, ebenso wie vor der Heizung. Denn Bäume mögen am liebsten Temperaturen um die 19 bis 22 Grad.
Wir empfehlen dann immer, wenn Sie eine Fußbodenheizung haben, unter den Christbaumständer so einfache Fußgleiter zu packen, damit diese Stauwärme nicht hochkommt. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Einfach, dass ein bisschen Luft unter dem Ständer herzirkulieren kann.
Ab und zu den Baum im Zimmer dann mit Wasser besprühen, so bleiben die Nadeln länger frisch. Ob Wasserzusätze wie Glycerin den Baum frisch halten, das muss man ausprobieren, empfiehlt Eberhard Hennecke. Und ganz wichtig:
Wenn er von der Kälte in die warme Stube kommt, das tät ihm nicht so gut. Also dieser Schock, der wäre für die Nadelhaltbarkeit sicherlich nicht gerade ideal.
Wer eine Tanne im Topf mit Wurzeln kauft, kann sie zwar gut gießen und sie hält auch bis in den Februar hinein, aber das Auspflanzen in den eigenen Garten gelingt meist nicht, so die Erfahrung von Katharina Siemann.
Die Wurzel der Nordmann-Tanne ist genauso lang, wie der Baum hoch ist. Und damit er auch wirklich zu Hause wieder angeht, müsste man ihn so tief ausbuddeln, wie der Baum groß ist. Und das wird manchmal ein bisschen schwierig.
Und deshalb sollte man darauf achten, dass der Baum schon im Topf gewachsen ist. So bleibt die Wurzel unbeschädigt und dann kann man ihn im Frühjahr besser auspflanzen.
Tipps für die richtige Anwendung Ihres Weihnachtsbaumes von Angelika Gördes-Gießen. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Stefan Heinlein mit den Informationen am Mittag. Dort geht es um den Fisch, den Stand der Brexit-Verhandlungen. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.